DR Power Equipment has given homeowners the power to do more with powerful field and brush mowers capable of clearing acres of grass and brush. Trimmers that deliver up to 5 times more power than any ordinary handheld model. And chippers that turn nuisance brush piles into beneficial mulch. Start doing more this season with equipment from DR Power. Visit drpower.com today and shop the sale.
Ich habe ein paar Artikel zusammengesucht, die ich für relevant halte heute am 18.08. CDU in Thüringen würde mit der AfD Stimmengesetze verabschieden. Die CDU will in Thüringen ihre Vorhaben zur Abstimmung stellen und dafür eine Mehrheit suchen, auch wenn die AfD dazu beiträgt. Die CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahlen in Thüringen, Mario Vogt, würde Gesetzesvorhaben seiner Fraktion auch mit Stimmen der AfD verabschieden. Im Landtag werde die CDU, Zitat, all die Sachen, die sie vor der Wahl verspricht, auch zur Abstimmung bringen, sagte der Vorsitzende der Landespartei und Landesfraktion. Zitat, wir haben das schon vorgemacht beim Thema Grunderwerbsteuer. Vergangenen September hatte die CDU im Thüringer Landtag eine Senkung der Steuer mit den Stimmen der FDP und der AfD beschließen können. Das zeigt, dass, Zitat, ich im Landtag bewiesen habe, dass die CDU zur Abstimmung gestellt, was sie für richtig hält. Das ist es, was die Leute erwarten, sagte Vogt. Aktuellen Umfragen prognostizieren eine schwierige Regierungsbildung nach der Landtagswahl am 1. September. Zitat, für uns ist klar, es gibt keine Koalition und Zusammenarbeit mit der AfD. Punkt, sagte Vogt. Wir streben bei der Landtagswahl eine stabile Regierung unter Führung der CDU an. Vorangegangenen April nahm Vogt an einem TV-Duell gegen den faschistischen AfD-Vorsitzenden Bernd Höcke im thüringischen Landtag teil. Dabei versucht er, Höcke mit seinen rechtsextremen Aussagen zu konfrontieren und sich selbst davon abzugrenzen. Eine Zusammenarbeit mit der AfD, Zitat, darf es nicht geben, sagt auch der Generalsekretär des Bundes-CDU, Carsten Linnemann, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zusammenarbeit würde bedeuten, Zitat, dass AfD, CDU sich hinsetzen und aufschreiben, was sie gemeinsam vorhaben, etwa in einem Koalitionsvertrag oder durch gemeinsame Absprachen, sagt er. Zitat, wir arbeiten mit der AfD nicht zusammen, sagt Linnemann. Zitat, klar ist aber auch, wenn es einen AfD-Landrat wie in Sonnenberg gibt und es geht um Kita-Erweiterung, dann kann man doch das Telefon nicht klingeln lassen. Zitat, Ende. Hier geht es darum, dass, Zitat, ein demokratisches Wählervotum zu akzeptieren und einen gewählten kommunalen Spitzenbeamten nicht zu ignorieren. Warum steht denn in diesem Artikel nicht einmal das Wort Brandmauer?
Das ist ja merkwürdig. Wir haben noch immer von der Brandmauer gesprochen.
Der Mega-Akku. In Schleswig-Holstein entsteht die größte Batterie Deutschlands. Sie ist groß wie 2 Fußballfelder. Wichtig für Deutsche, das in Fußballfeldern zu messen. Braucht einen Lärmschutz und mit ihr könnte ein Boom solcher Riesenstromspeicher beginnen. Auf der Baustelle der Riesenbatterie haben die Arbeiter ihre T-Shirts ausgezogen. Die Sonne brennt an diesem Vormittag im August vom wolkenlosen Himmel. Hier im Norden der Republik weht nicht nur reichlich Wind, mit dem sich erneuerbarer Strom gewinnen lässt. Auch der Ausbau von Solaranlagen hat in Schleswig-Holstein kräftig zugelegt. Deshalb wird hier nun geschaufelt und gebaggert. Auf einer Fläche von fast 2 Fußballfeldern stecken kleine Betonklötze im Boden. Kaum höher als 2 aufeinander gestapelte Schuhkartons. Dazwischen ragen unzählige Plastikrohre aus dem Sand. Es ist eine eigenartige Installation, die man in Deutschland so noch nie gesehen hat. Einige Wochen sollen die Vorarbeiter auf dem etwa 1,2 Hektar großen Gelände in einem Gewerbegebiet zwischen Eckenförde und Flensburg noch dauern. Im Herbst soll dann die 48 Schiffscontainer angeliefert werden, 32 davon vollgepackt mit modernster Lithium-Ionen-Batterien des chinesischen Herstellers Build Your Dreams. Die anderen 16 Container werden Wechselrichtern und Transformatoren beherbergen. Wenn alles glatt läuft, passen die Kästen genau auf die kleinen Betonfundamente im Boden. Elektriker werden die Batterien, Wechselrichter und Transformatoren untereinander verbinden. Das Kabellabyrinth soll letztlich zu einem Umspannwerk am Rand des Geländes führen, das den größten Batteriespeicher Deutschlands an das Stromnetz anschließen soll. 103 Megawatt an Leistung und 238 Megawattstunden an Speicherkapazität sollen hier im schleswig-holsteinischen Bollingstedt entstehen. Damit können nach Angaben der Betreiberfirma EcoStore rechnerisch 170.000 Haushalte jeweils 2 Stunden lang morgens und abends mit Strom versorgt werden. Der Speicher soll 2x täglich die Produktionsüberschüsse von Wind und Solarstrom aus dem Hochspannungsnetz der schleswig-holsteinischen Netz AG aufnehmen und diesen Strom in den morgendlichen und abendlichen Stunden mit hohem Bedarf, wenn die Menschen kochen oder Elektroauto aufladen, wieder ins Netz abgeben. Im Grunde funktioniert oder fungiert der Batteriepark also wie ein Puffer für das Stromnetz, wie eine gigantische Powerbank für die gesamte Region. Das ist auch dringend notwendig, denn gerade im Norden Deutschlands mit seinen vielen Windrädern und wachsender Zahl an Solaranlagen ist das Stromnetz längst überlastet. Ohne Megawatt-Akkus wie jenen in Bollingstedt kann die Energiewende kaum funktionieren. In einer Welt, in der perspektivisch keine fossilen Kraftwerke mehr laufen sollen, wird es immer wichtiger, dass der Strom aus erneuerbaren Energien rund um die Uhr zur Verfügung steht. Also auch dann, wenn wenig Wind weht oder die Sonne nicht scheint. Es kann aber auch zu viel Grünstrom geben. Kann es das? Die Stromnetze müssten immer im Gleichgewicht sein. Es müsste immer genauso viel Strom eingespeist wie verbraucht werden, damit die Frequenz von 50 Hertz stabil bleibt. Früher war das kaum ein Problem. Gas, Atom- oder Kohlekraftwerke liefern zu jeder Tageszeit Strom und können Schwankungen schnell ausgleichen. Je weniger dieser konventionellen Kraftwerke aber am Netz sind, je mehr die Stromproduktion auf Solarmodulen und Windrädern basiert, desto häufiger kommt es zu Problemen. Droht eine Überproduktion, werden derzeit Windräder oder Solaranlagen oft einfach abgeschaltet. Das kostet jährlich Milliarden, weil die Betreiber der Anlagen entschädigt werden müssen. Die Kosten dafür werden über die Netzentgelte auf alle Stromkunden umgelegt. Es würde also allen helfen, wenn mehr Batteriespeicher am Netz wären, um es stabil zu halten. Warum fängt Deutschland denn jetzt erst an, in die Anlage zu investieren? Das Geschäft war lange Zeit nicht lukrativ genug, sagte Bernhard Winnie Hausmann, der am Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg forscht. Die Speichersysteme waren schlicht zu teuer. Und weil es für deren Bau anders als für Wind- oder Solaranlagen keine staatliche Förderung gibt, lohnt es sich für Investoren lange nicht. Doch in den vergangenen Jahren sind die Kosten für die Batterietechnik drastisch gesunken. Musste man 2013 noch $535 bezahlen, um eine Kilowattstunde Strom zu speichern, waren es 2023 nur noch $139. Und der Preisverfall dürfte in den nächsten Jahren weitergehen, weil China den Markt mit Batterien überschwemmt. In China gibt es so viele Batterien, dass es mittlerweile Wegwerfbatterien gibt. Ihr kennt das, diese Wegwerf-E-Zigaretten, ne? Es ist absurd. Auch der beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energien macht das Geschäft mit dem Speichern lukrativer. Je mehr Volatilität im Markt und Netz ist, desto mehr lässt sich damit verdienen, sagt Wille Hausmann. Das funktioniert so. Wenn viel grüner Strom die Netze flutet, sinkt der Strompreis. Dann füllen die Batteriebetreiber ihre Speicher. Und wenn wenig grüner Strom vorhanden ist, steigt der Preis. Dann verkaufen die Betreiber den gespeicherten Strom mit einer schönen Rendite. Zitat, pro Tag kann man auf 2 Zyklen von Ein- und Ausspeichern kommen, sagt Wille Hausmann. Dann wird zum Beispiel mittags Strom aus den Photovoltaiklagen eingespeichert und abends ausgespeichert. Nachts wird wiederum eingespeichert, am Morgen dann wieder aus. Wille Hausmann schätzt, dass sich mit einem Speicher von einer Gigawattstunde Kapazität bei den derzeitigen Strompreisen 50 Millionen Euro pro Jahr verdienen ließen. Eine Gigawattstunde, 50 Millionen Euro. Die Anlage in Bollingstedt mit ihren 238 Megawattstunden hat davon nur ein gutes Viertel. Dennoch will EcoStar damit schon bald Gewinn machen. Wir rechnen damit, dass sich die Investition innerhalb von 5 bis 6 Jahren amortisiert, sagt Tobias Badl, der Strategiechef des Unternehmens, das von seinem Sitz in Kirchheim bei München aus einer Reihe von Großspeichern in ganz Deutschland plant. Zum Beispiel will das Förderstedt in Sachsen-Anhalt einen Speicher mit einer Kapazität von 600 Megawattstunden errichten. Wie viel EcoStar in Bollingstedt investiert, wo gerade schon die Bauarbeiten laufen, will Badl nicht sagen. Die Summe dürfte angesichts früherer kommunizierter Zahlen zu anderen Projekten bei 100 Millionen Euro liegen. Im Betrieb will EcoStar dann wie Händler agieren, der an der Strombörse in Leipzig Energie kauft und wenn es Überschüsse gibt, sie verkauft, wenn Strom knapp und teuer ist. Das Unternehmen betreibt dazu ein Datencenter, das automatisch die Börsenpreise auswertet und steuert, wann die Batterieparks be- und entladen werden. Die Gründer von EcoStar kommen aus Norwegen. Sie betreiben ihre Firma im Prinzip wie eine Fondsgesellschaft. Sie sammeln Geld von größeren Investoren ein und finanzieren so die Batterieparks. Auch andere Anbieter entdecken inzwischen die Batterieparks für sich und Kapazitäten. Der Großspeicher hat sich in Deutschland von 2022 bis 2024 mehr als verdoppelt. Da dieses Geschäft mittlerweile lukrativ ist, erkennt man auch am Interesse von Unternehmen, die bisher nicht mit dem Energiewirtschaft in Verbindung gebracht wurden. Volkswagen plant zum Beispiel einen großen Speicher mit einer Kapazität von zunächst 700 Megawattstunden in Norddeutschland. Weitere Powercenter sollen folgen, denn auch mit ausgedienten Batterien von E-Autos. Der Braunkohlekonzern Leek will in Boxberg in der Oberlausitz einen Speicher mit der Kapazität von 1000 Megawattstunden errichten. Und der frühere Atomkraftwerksbetreiber Preußen Elektra im schleswig-holsteinischen Brockdorf sogar ein mit 1600 Megawattstunden. Der Umsatz der Branche sei im vergangenen Jahr um 46% auf fast 16 Milliarden Euro gestiegen, heißt es im Bundesverband der Energiespeichersysteme. Aktuell sind in Deutschland 2028 Großspeicher mit 1,4 Gigawatt Leistung am Netz, wie die Internetseite Battery Charts in Aachen zeigt. Sie stehen meist dort, wo früher Kohle- oder Atomkraftwerke liefen, weil dort die Netzanbindung vorhanden ist. Man braucht eigentlich nur ein gutes Umspannwerk für den Netzanschluss, sagt Hausmann vom Fraunhofer-Institut. Die Nähe und der direkte Anschluss an einen Wind- oder Solarpark seien derzeit nicht so wichtig, würden in Zukunft aber wichtiger werden für das Gelingen der Energiewende. Im Idealfall nämlich wird der Strom schon bei der Entstehung gepuffert und dann gleichmäßig ins Netz eingespeist. Deshalb sollten Solaranlagen und Windräder künftig zusammen mit einem Batteriespeicher gebaut werden. Auch wenn die Batterieparks die Landschaft weniger stark verändern als ein Windrad, so muss in Bollingstedt doch eine Lärmschutzwand errichtet werden, damit Anwohner nicht von dem rauschenden Lüftern der Batteriecontainer gestört werden. Aus der Nachbarschaft gibt es bei solchen Projekten auch immer wieder besorgte Nachfragen wegen der Brandgefahr oder den Summen und gelegentlichen Klackern der Anlagen. In Bollingstedt geht es auch um die Frage, inwiefern die Anwohner von dieser Riesenbatterie profitieren. Bei einem feierlichen Spatenstich im April hat der Bürgermeister Mark Retorius betont, dass es für die Gemeinde wichtig sei, an dem finanziellen Erfolg der Deutschlands größter Batterie teilzuhaben. Im Moment tut sie das noch nicht. Deshalb dringen Firmen wie EcoStar bei der Bundesregierung darauf, dass der Großteil der Gewerbesteuer künftig dort bezahlt werden soll, wo die Anlagen stehen, so wie es bei Windrädern schon der Fall ist. Im Fall des Speichers werden die Steuern jedoch bislang nicht dort fällig. Oder noch dort fällig, wo der Sitz des Unternehmens ist. Finanziell profitiert von Deutschlands größter Batterie also vorerst nicht Bollingstedt, sondern Bayern. Absolute Katastrophe. Bayern profitiert also davon. Jo mei. Gut, aber sehr, sehr interessante Sache. Und vor allen Dingen für mich auch sehr, sehr interessant, dass die das Ding bauen, unabhängig von Direktbezügen zu Solar- und Windenergie. Mittlerweile ist es also schon lukrativ, die Dinger einfach zu platzieren, weil der Gesamtstromwert von grüner Energie so hoch ist, dass die das da einfach reinpumpen können zu den Zeitpunkten, zu dem die Leute eh nicht zu Hause sind. Und das ist schon ziemlich cool. Und ich hoffe, dass noch mehr von diesen Anlagen sich manifestieren. Das ist schon ziemlich cool. Natürlich bei angemessenen Sicherheitsstandards, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, wie es aussieht, wenn so ein Ding mal Fehler wirft. Das wäre dann sehr unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Frag mich, wie hoch der Energieverlust ist für das Speichern. Naja, der Energieverlust ist so hoch wie die Wärme, die Batterie abgibt wahrscheinlich, ne? Also es hat ja wahrscheinlich viel mit Wärme zu tun. Ansonsten sind solche Sachen ja hocheffizient. Es geht da immer nur um den Wirkungsgrad mit Hitzabgabe. Wie ist der Wirkungsgrad, wenn die Wärme dann trotzdem noch erzeugt wird? Das ist dann das Problem. Aber vielleicht gibt es dafür auch bald eine Lösung. Okay, das auf jeden Fall aus der Zeit. Kommen wir von einem Positiven zu einer absoluten Psychose, die ich auch gesehen habe, nämlich im Deutschlandfunk. Klimawandel. Wie Klimaleugner den Klimaschutz ausbremsen. Flutkatastrophen, Waldbrände, Dürren, die Folgen des Klimawandels sind längst spürbar. Trotzdem wächst der Einfluss von Klimawandelleugnern, ihre Ziele, Zweifel streuen, Klimaschutzmaßnahmen verzögern und die Forschung diskreditieren. Die Klimapolitik nur Historie, durchgedrückt von einer Klimadiktatur in der DDR 2.0. So sieht das Weltbild von Klimaleugnern aus. Sie sind überzeugt, der Klimawandel ist bloß ein riesiger Schwindel, erfunden, um eine Deindustrialisierung zu erzwingen und den Bürgern ihre Freiheit zu nehmen. Neben diesen klassischen Formen der Klimawandelleugnung haben sich auch subtilere Formen herausgebildet. Dabei wird der Klimawandel als solches nicht mehr angezweifelt, doch dafür wird der eigene Einfluss heruntergespielt oder Klimaschutzmaßnahmen angegriffen. Dann spricht man von Climate Obstruction oder Klimaschutzverhinderung. Warum leugnen Menschen den Klimawandel? Zitat: Der Klimawandel stellt eine Bedrohungssituation dar, erklärt Marlies Wullenkott, die im schwedischen Lund zur Psychologie der Klimawandelleugnung forscht. Das zentrale Motiv der Leugner sei Angst. Angst vor den unmittelbaren Folgen von Klimakatastrophen für das eigene Hab und Gut oder die physische Unversehrtheit. Und Angst vor den Veränderungen, die eine konsequente Reaktion auf die Klimakrise erfordern würden. Das nutzen Leugner und Verhinderer. Sie spielen die Gefahr durch den Klimawandel herunter und behaupten stattdessen, nicht das Klima ist in Gefahr, sondern unsere Freiheit. Welche Form nimmt das denn an? In der Psychologie wird das Phänomen der Klimawandelleugnung in drei Arten unterteilt. Die buchstäbliche Leugnung, in welcher die Existenz des menschengemachten Klimawandels umbestritten wird. Also das ist alles mehr oder weniger das, was aus rechten, extrem rechten Narrativen kommt. Alles, was von den Faschisten der AfD kommt, da wird ja direkt gesagt, das ist gar nicht so und so weiter und so fort. Dann die interpretative Leugnung, in welcher der Klimawandel zwar anerkannt wird, seine Folgen aber verharmlost werden. Das gibt es auch Richtung konservativ sehr viel. Dann gibt es die implikatorische Leugnung. die weder den Klimawandel noch dessen Folgen leugnet, aber daraus keinen Handel ableitet, sondern auf angebliche Zukunftstechnologien setzt und die eigene Verantwortung ignoriert. Das ist die FDP-Leugnung. Also da wird von Technologieoffenheit gesprochen, da wird von in der Zukunft löst sich das schon von selbst gesprochen. Dazu gibt es noch die Unterscheidung in individuelle oder organisierte Leugnung. Während es sich bei individuellen Leugnungen um die Meinung von Einzelpersonen handelt, kommt die organisierte Leugnung von Interessengruppen wie Konzernen oder Parteien. Wie hat sich denn jetzt Klimawandelleugnung verändert? Achim Brunnengräber, Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin, erklärt, dass der Einfluss der klassischen Leugner zwar abgenommen habe, die Klimaschutzverhinderer dafür einen Höhenflug erleben, angetrieben von libertären Thinktanks, rechten Politikern und einflussreichen Konzernen. Entwickelt sich eine Bewegung, die gegen Windkraft auf die Straße geht und vom Heizhammer schwadroniert oder das angebliche Verbrenner aus bekämpft. FDP. Dieter Plewe vom Wissenschaftszentrum Berlin forscht zu den Verbindungen von Leugnern und Verhinderern in den Medien, die Wirtschaft und die Politik. Für ihn sind die Leugner hidden in plain sight, wie er in einem Aufsatz gemeinsam mit Achim Brunnengräber und Moritz Neujewski schreibt. Das bedeutet, die Leugner und die Verhinderer sind mitten in der Gesellschaft. Bei den Klimaschutzverhinderern gibt es nicht die eine tonangebende Gruppe. Die Bewegung steht aus unterschiedlichen Organisationen mit jeweils eigenen Zielen. Sie alle eint, dass sie wissenschaftliche Erkenntnisse ablehnen oder verdrehen und sich gegen die Transformation oder Wirtschaft wenden. Ein prominentes Beispiel ist Vernunftkraft e.V. Ein Verein, der sich gegen den Ausbau der Windenergie ausspricht und Ortsgruppen über die ganze Bundesrepublik verteilt unterhält. Die wichtigste Organisation der Klimaleugner im deutschsprachigen Raum ist EIKE, das Europäische Institut für Klima und Energie im Sitz im thüringischen Jena. Von EIKE stammt der Slogan zur Freiheit, die in Gefahr sei. Das Institut EIKE ist allerdings nur ein eingetragener Verein, der auf einer jährlichen Konferenz gegen die Theorie der menschengemachten Klimawandels agitiert. Eine wichtige Rolle spielt die Diffamierung der Gegenseite. Dabei werden Ausdrücke wie Klimaterroristen oder grüne irgendwas gebraucht. Ich kann das gerade nicht lesen, das steht hier nicht richtig drin. Wahrscheinlich grüne Killer oder so. So werden Klimawissenschaftler und Aktivisten in der Nähe von Gruppierungen wie den Roten Khmer gestellt, der in den 70er Jahren mehrere Millionen Menschen in Kambodscha ermordet haben. Dazu wird die Klimawissenschaft als Glaubenssatz dargestellt, der mit religiösem Eifer gegen alle, die der gegenwärtigen Meinung zu Klimathemen widersprechen, verteidigt werde. Für Leugner und Verharmloser gibt es außerdem keinen Konsens in der Klimaforschung. Gruppen wie Relook Climate von Ex-CDU-Abgeordneter Philipp Lengsfeld bemühen sich darum, den Eindruck einer noch offenen Debatte zu erwecken. Anstelle etablierter Klimawissenschaftler versuchen Leugner und Verhinderer, eigene Wissenschaftler zu etablieren und beispielsweise die Gefahr durch Windräder herauszuarbeiten. Eine Studie des Mainzer Herzchirurgen Christian Friedrich Wahl will beispielsweise herausgefunden haben, dass der Schall von Windkraftanlagen Herzfasern nachhaltig schädige. Gruppen wie Vernunftkraft verbreiten diese Narrative und versuchen damit, den Bau neuer Windkraftanlagen zu verhindern. Dabei ignorieren sie, dass Wahls Erkenntnisse längst widerlegt sind. Seine Ergebnisse beruhten auf einem fehlerhaften Versuchsaufbau, so Stefan Holzoy von der Universität Bayreuth. Dennoch gelingt es Leugnern und Verhinderern, ihre Narrative zu platzieren und Zweifel am Klimawandel und Klimaschutzmaßnahmen in der Mitte der Gesellschaft zu tragen. Damit schaffen sie es immer wieder, Klimaschutzmaßnahmen auszubremsen. Das lohnt sich besonders für fossile Energiekonzerne, wie die über Personen wie Ex-RWE und Shell-Lobbyisten Fritz Warenhold auch Vernunftkraft nahestehen. Der Einfluss wird über ein weit verzweigtes Geflecht aus Lobbygruppen, Konzernen, politischen Akteuren, Medien und Bürgerinitiativen ausgeübt. Dieter Plewe von Wissenschaftszentrum Berlin erklärt, dass es zwar offiziell keine Unternehmen gibt, die dem 1,5-Grad-Ziel widersprechen. Trotzdem lobbyieren beispielsweise deutsche Autohersteller erfolgreich gegen Stickoxidgrenzwerte und das Verbrenner aus. Getragen würden die Narrative der Verhinderer in den Medien wie die, und jetzt lese ich das einfach mal ganz langsam vor, dass es wichtig ist. Getragen würden die Narrative der Verhinderer in Medien wie der Welt und Bild. Und weiter propagiert zum Beispiel durch die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft oder Gruppen wie Republik 21, der Ex-Familienministerin Christina Schröder, CDU. Daneben sei das sogenannte Astro-Turfing verbreitet. Dabei gründen Konzerne vermeintliche Graswurzelbewegungen, um ihr Anliegen in der Öffentlichkeit zur Bürgermeinung zu verkaufen. Daher auch der Name Astroturf bedeutet Kunstrasen auf Englisch. Die Gruppe Rettet unsere Industrie wurde beispielsweise von Fritz Warnhold, SPD, dem Ex-Umweltberater, Shell-Manager und RWE-Lobbyisten gegründet. Auffällig sind die guten Beziehungen vieler Leugner und Verhinderer in die Politik. Carsten Hilse, der umweltpolitische Sprecher der AfD, beschäftigt in seinem Abgeordnetenbüro den Vizevorsitzenden von EIKE. 2019 veranstaltete die AfD das alternative Klimasymposium im Bundestag, wo sie eigenen Klimaleugnern eine offizielle Bühne bereiteten. Andere konservative oder marktliberale Parteien von FDP bis CDU stehen unter dem Einfluss der Autolobby und Klimaschutzverhinderern. Das ist so bekannt, dass ich mehr oder weniger dieses Fazit schon kannte, bevor dieser Artikel fertig war. AfD, FDP, CDU und ehemalige Leute aus der SPD. Das ist offen, das ist offen. Und ich finde es auch ganz bezeichnend, dass hier mal wieder mit der Angst gespielt wird. Mit der Angst, mit der irrationalen, und das ist absurd, Leute, die irrationale Angst davon haben, oh mein Gott, wenn der Klimawandel tatsächlich existieren würde und der menschengemacht ist, dann sind nicht nur wir schuld daran, sondern wir tragen auch die Konsequenzen. Und mit diesen Konsequenzen und um diese Konsequenzen irgendwie zu leugnen, sucht man nach Informationen, die einen für diese Konsequenzen und für diese Katastrophe nicht verantwortlich machen. Und da kommt es natürlich ganz gelegen, dass sich nicht nur in rechtsextremen Kreisen, konservativen oder liberalen Kreisen dann solche Leute bewegen. Bei dem man dann sagen kann, ah ja, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Jüdische Studierende und Lehrkräfte erleben seit dem Kriegsausbruch im Nahen Osten eine Welle von Antisemitismus. In Nordrhein-Westfalen gibt es nun eine Anlaufstelle für Betroffene. Als die Terrorgruppe Hamas am 7. Oktober 2023 Israel überfiel und 1.139 Menschen ermordete, haben sich in Deutschland viele jüdische Studierende und eine bedrückende Frage gestellt. Wem habe ich erzählt, dass ich Jude bin? Dazu zählen viele Freunde von Hannah Weiler. Sie ist Mitte 20 und macht gerade ihren Bachelor in Tübingen. Als Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschlands spricht Weiler regelmäßig mit jungen Jüdinnen und Juden. Fast alle fürchten seit dem Ausbruch des Kriegs im Nahen Osten vor Angriffen im Alltag. Zitat: Es gab schon lange ein antisemitisches Grundrauschen in Deutschland, sagte Weiler. Zitat: Aber das, was wir jetzt an Einschüchterungen, Beleidigungen, körperlichen Angriffen erleben, ist eine antisemitische Welle, die meine Generation in Deutschland noch nicht erlebt hat. Weilers subjektives Empfinden lässt sich auch anhand von Zahlen festmachen. Die Recherchen und Informationsstellen Antisemitismus dokumentieren seit dem Terrorangriff der Hamas einen rasanten Anstieg antisemitischer Vorfälle. Der 7. Oktober 2023 stellt eine Zäsur für jüdisches Leben in Deutschland dar, erklärt der Leiter der RIAS NRW, Jörg Renzmann. Vor allem im akademischen Umfeld haben sich die Lage seitdem dramatisch zugespitzt. Zitat: An nordrhein-westfälischen Hochschulen haben sich die Meldungen über antisemitische Vorfälle dieses Jahr im Vergleich zum vergangenen Jahr schon jetzt mehr als verdreifacht, sagt Renzmann. Zu den Fällen zählen hauptsächlich Versammlungen mit antisemitischen Inhalten, aber auch direkte Bedrohungen und körperliche Angriffe. Damit sich Betroffene von Antisemitismus in Zukunft besser Hilfe suchen können, hat Nordrhein-Westfalen mit Unterstützung der RIAS NRW eine zentrale Anlaufstelle für alle Hochschulen in NRW eingerichtet. Stellenleiter Andreas Stühl kümmert sich ab sofort hauptberuflich um jeden Fall. Stahl forscht seit Jahren zum Themenfeld Antisemitismus und weiß um die Bedeutung staatlicher Unterstützung. Zitat: Es ist alleine schon ein wichtiges Zeichen an alle Jüdinnen und Juden in Deutschland, dass es so etwas gesellschaftlich mitgetragen wird. Darüber hinaus können wir dadurch jetzt konkret weiterhelfen. Stahl bietet allen Betroffenen eine juristische Erstberatung an, auch im Hinblick auf mögliche strafrechtliche Relevanz. Zudem besteht auch auf psychologischer Ebene Hilfebedarf. Zitat: Das darf man nicht unterschätzen. Einige Betroffene sind seit Monaten mental am Limit. Für viele Opfer antisemitischer Gewalt sei es deswegen schon mal eine große Hilfe, gehört und ernst genommen zu werden. Danach kann er eigene Unterstützung anbieten oder bei Bedarf Kontakt zu spezialisierten Beratungsstellen herstellen. Außerdem wird Stahl alle Fälle dokumentieren und kategorisieren. Ein weiteres Ziel der Anlaufstelle ist es nämlich, hochschulübergreifende Erkenntnisse zu sammeln. Auf dieser Grundlage will er dann strukturelle Lösungen für das Antisemitismusproblem an den Hochschulen finden. Bisher wurde diese Arbeit von den jeweiligen Antisemitismus- und Antidiskriminierungsbeauftragten der jeweiligen Hochschulen ausgeübt. Und das meist im Rahmen ihrer allgemeinen akademischen Tätigkeit. Zitat: Das war in den letzten Monaten ehrlich gesagt ein 200%-Job, erklärt der Antisemitismusbeauftragte der Uni Münster, Ludger Hiebel. Nicht nur deswegen begrüßt Hiebel die zentrale Anlaufstelle, an deren Aufbau er maßgeblich beteiligt war. Zitat: Man war als Beauftragter mit vielen Problemen schon sehr auf sich alleine gestellt. Aber ich bin mir sicher, dass viele Probleme mit Antisemitismus an den verschiedenen Hochschulen sehr ähnlich sind. Und wenn wir eine strukturelle Lösung finden, kann man sie sehr wahrscheinlich auch gut an anderen Hochschulen anwenden. Die Vernetzung wird uns dabei helfen. Der Präsident Weiler findet die Beratungsstellen wichtig. Die Präsidentin. Sie betont, dass auch vermeintlich harmlose Fälle wie Kritzeleien an Unitoiletten bewertet werden müssen. Zitat: Wir sprechen nur über antisemitische Kundgebung oder Gewalt. Worüber wir nur selten sprechen, ist, dass es im Kleinen anfängt. Wenn junge Jüdinnen und Juden den Unicampus betreten, sehen sie fort ausgehängte Poster mit Karten vom Nahen Osten, wo Israel nicht existiert. Sie sehen Yalla Intifada, Parolen auf den Wänden, durchgestrichene Davidsterne auf den Vorlesungsbänken und Drohungen auf den Toilettentüren. Diese Einschüchterungen verursachen laut Weiler ein Klima der Angst, vor allem bei denen, die sich offen gegen Antisemitismus einsetzen. Zitat: An mehreren Universitäten wurde sich organisiert, um in Laufgruppen zur Mensa, dem Hörsaal oder Toiletten zu gehen. Einige haben zu große Angst, alleine auf dem Campus unterwegs zu sein, sagte Weiler. Viele meiden den Unicampus während der vorlesungsfreien Zeit komplett. Im Oktober beginnt das neue Semester. Dann erlebe das NRW-Modell seine erste Bewährungsprobe. Weiler wünscht sich jetzt schon das in allen Bundesländern. Aus Großbritannien. Extremer Frauenhass soll als Terrorismus eingestuft werden. Gewalt gegen Frauen, Mädchen soll in Großbritannien als Bedrohung der nationalen Sicherheit behandelt werden. Laut Polizei nahmen entsprechende Gewalttaten stark zu. Die neue britische Regierung will extreme Frauenfeindlichkeit künftig als Form des Terrorismus behandeln. Das meldet die Zeitung Sunday Telegraph unter Berufung auf Pläne zur Bekämpfung der Online-Radikalisierung junger Männer von Innenministerin Yvette Cooper. Cooper hat eine Überprüfung der britischen Anti-Extremismus-Strategie angeordnet, um Lücken in der Regierungspolitik zu schließen. Dabei soll Gewalt gegen Frauen und Mädchen genauso behandelt werden wie islamistischer und rechtsextremer Extremismus. Da die derzeitige Leitlinie des Innenministeriums zu eng gefasst sei, heißt es in dem Bericht. Dies könnte unter anderem bedeuten, dass Lehrer gesetzlich verpflichtet werden, Schüler, die sie als extreme Frauenfeindlichkeit verdächtigen, an ein Antiterrorprogramm der Regierung zu verweisen. Die Maßnahmen folgt auf Warnung, dass frauenfeindliche Meinungsmacher Junge im Internet radikalisieren. Cooper sagt der Zeitung, Vorgängerregierungen hätten es zu lange versäumt, gegen die Zunahme des Extremismus sowohl online als auch auf unsere Straßen vorzugehen. Hass und Hetze jeglicher Art zersetzen und zerfransen das Gefüge unserer Gemeinschaft und unserer Demokratie. Das britische Innenministerium stuft demnach bislang mehrere Kategorien als Extremismus als besorgniserregend ein. Darunter sind islamistischer, rechtsextremistischer, Tierrechts-, Umwelt- und nordirlandbezogener Extremismus. Es gibt aber auch die Kategorie Incel. Der Begriff bedeutet unfreiwillig Zölibat und bezieht sich auf eine männliche Subkultur, die gewalttätige Gefühle gegen Frauen beinhaltet, weil sie sich zurückgewiesen fühlen. Die Sicherheitskräfte befürchten, dass diese Kategorie anderer Formen extremer Frauenfeindlichkeit nicht erfasse. Zuvor hatte der Präsident der Metropolitan Police, Mark Rowley, gesagt, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen eine Bedrohung der nationalen Sicherheit darstelle. Einem im Juli veröffentlichten Bericht des Nationalen Police Chiefs Council zufolge haben entsprechende Gewalttaten in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Demnach wurden in den Jahren 2022 und 2023 allein in England und Wales mehr als 1 Million Gewalttaten gegen Frauen und Mädchen registriert. Dazu zählen unter anderem sexualisierte Gewalt, häusliche Gewalt, Stalking und Kindesmissbrauch. Den neuen Zahlen zufolge werden wie jeden Tag bis zu 3000 Vorfälle gemeldet. Das mache 20% aller Straftaten aus. Betrug herausgerechnet. Im Vergleich zu den Jahren 2018, 2019 ist die Anzahl dieser Straftaten um 37% gestiegen. Was genau ist Tierrechtsextremismus? Naja, wenn du so verstrahlt bist und die berechtigte Unzufriedenheit mit der Massentierhaltung wahrscheinlich mit dem beschissenen Holocaust vergleichst. Mir fallen da so ein paar Akteure ein, die wirklich die komplette Kontrolle verloren haben. Aber dieser Schritt, wichtig und richtig, von nun an gelten für mich auch Inselbestrebungen und massiver Frauenhass in meiner Wahrnehmung auch als Terrorismus. Und so werde ich das in Zukunft auch bezeichnen, wenn ich es sehe. In der Vergangenheit hatte ich jetzt nicht die Chance, auch wenn es den ein oder anderen Akteur gab, der offensichtlich terroristisch unterwegs ist. Aber in diesem Fall finde ich die Bestrebungen der großbritannischen, also der UK-Einschätzung zu dieser Sache wichtig und richtig. Es ist Terrorismus. Und dann kann man das auch mal so benennen. Crazy. Das aus der Zeit. Außerdem kommt es mir ganz gelegen, dann muss ich diese ganzen Incels nicht den ganzen so nennen. Man braucht ja auch ein bisschen Abwechslung. Gut, das waren die Nachrichten von heute. Danke für die Aufmerksamkeit.